Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir müssen erstmal tief durchatmen, denn das war wirklich ein geiles Pokalwochenende. Das müssen wir einfach ganz, ganz klar so sagen. Hat unglaublich viel Spaß gemacht mit einem dramatischen Finale im 7-Meter-Werfen. Also Köln hat genau das gehalten, was wir uns erhofft haben. Wirklich, das kann man schon sagen. Natürlich wollen wir auch nicht nur über das Pokalfinale vorreden, natürlich auch bei Frauenhandball dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das zweite Quali-Spiel und natürlich dann auch den Blick auf die Bundesliga. Dann auch da gab es ein bisschen was über das zu reden gibt. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ihr kennt es, ich bin nicht alleine, habe heute mein Lieblingsexperte an der Seite, den lieben Patrick Fitch. Hallo Patrick.
Ja, danke für die Blumen. Freut mich. Jetzt hast du mich aber verlegen gemacht.
Ja, bewusst, bewusst.
Ich würde das gerne komplett unterschreiben, was du gesagt hast, und dem sogar noch hinzufügen, was für ein geiles Sportwochenende in Deutschland, weil auch Fußball-Bundesliga bei den Jungs war brutal. DFB-Pokal-Halbfinale bei den Frauen war auch brutal. Also es war wirklich, das häuft sich eben jetzt in dieser Saisonphase, ne? April, Mai, dass man, egal wo man hinschaltet, egal zu welchem Streaming-Dienstanbieter, egal wo man sich für faszinieren kann, in welchem Sportarten, Spartenbereich, du wirst nahezu immer unterhalten inzwischen. Wir sind wieder drin in der geilen Phase einer jeden Saison. Einfach mega geil. Also du hast es vollkommen richtig gesagt. Natürlich, wir haben das ja einerseits schon mal auch vor einigen Wochen gehandhabt. Da haben wir einen großen Fokus draufgelegt auf das DHB-Pokal Final Four bei den Frauen. Das wird heute natürlich auch äquivalent dazu ganz klar der Fokuspunkt sein bei den Männern. Das war wirklich, ich hab's schon in die Gruppe geschrieben. Zu Robin und zu Sebastian am Wochenende. Boah, Jungs, hier gibt's Feuer. Ich habe einiges zu besprechen. Also Sebastian, könnt die Uhr tickt? Los jetzt
hier. Ja, definitiv. Die Uhr tickt auf jeden Fall. Die läuft schon wieder gegen uns. So ist es einfach. Das ist leider immer so.
Die läuft immer gegen uns.
Die läuft immer gegen uns. Ja, nee, was wir auf jeden Fall, es gibt da, wie gesagt, vieles zu besprechen. Das müssen wir einfach ganz, ganz klar so sagen. Wollen wir ein bisschen mal so chronologisch in das Ganze rangehen und uns mit dem Spiel mal am Samstag beschäftigen. Erstmal den Blick werfen auf das vermeintlich Spiel mit den weniger Storyline aus dem ersten Tag des Spiels zwischen SC Magdeburg und den TV Lemgo Lippe. Und ja, was soll man sagen? Magdeburg gewinnt, wie erwartet, so ein bisschen 33-31. Bedwick klingt ein bisschen knapper, als das Spiel eigentlich war, denn ich fand, Magdeburg hat die Partie eigentlich 60 Minuten lang im Griff gehabt, auch wenn die Totalleistung nicht gut gewesen ist.
Ja, also das muss man schon mal nochmal herausstellen. Also auf der einen Seite hattest du Mike Jensen, der sollte auch noch später dann im Verlauf des zweiten Spieltages, sozusagen des Sonntages, eine größere Rolle spielen und eine gute Rolle spielen auf Seiten der Magdeburger. Der hat eine halbe Stunde bekommen, also eine Halbzeit, genauso wie Nikola Portner. Das war an sich wirklich, du hast es schon gesagt, dünn. Jensen 11%, Portner 5,88. Das lässt mich fast nochmal nachrecherchieren, obwohl das hier die offizielle Likimoli HBL-Seite ist, weil ich habe 5,88% noch nie irgendwo gelesen, zumindest mit so viel Spielzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich hier bei euch mit am Start bin im Podcast. Das Gute aus Magdeburger Sicht ist halt, dass ja auf Seiten von Lemgo das jetzt nicht wesentlich besser und herausragender war. Du hattest mit Finn Zecher eine 9%-Quote, das heißt 1 von 11, wenn mich mein mathematisches Grundverständnis bei einer Parade nicht vollkommen verlässt. Und Kastelic hatte immerhin knapp 21%, war damit der beste Keeper auf dem Feld. Daran lässt sich schon ablesen insgesamt, dass die Magdeburger ja einfach auch mehr Angriffe gespielt haben. Und wie du sagst, das Ergebnis war relativ knapp am Ende. Ich habe es im Ticker verfolgt und mich auch dann ein bisschen instruieren lassen durch euch beide in der Gruppe. Unterm Strich gefahrlos, würde ich schon sagen. Und ein Name, der soll auch noch am Sonntag eine Rolle spielen, oder zwei Namen, die wirklich ein gutes Wochenende gespielt haben. Dann die tragischen Helden wurden letztendlich, aber an dem ersten Tag, an dem Samstag, Halbfinale, Kai Smietz und Kissi Christiansson, was die wieder weggefackelt haben, es war wirklich aus dem Rückraum. Smietz wieder 12 von 13 und Christiansson 9 von 11, das heißt 21 Treffer von 33 haben die beiden gemacht, Sebastian.
Ja, Das war wirklich unglaublich. Also das muss man wieder sagen, sie haben dieses Spiel komplett an sich gerissen. Wirklich konnten offensiv machen, was sie wollten. Da hat Lemonin ein Mittel zu gefunden. Klar, natürlich ist es auch schwierig, gegen so 1-gegen-1-Spieler zu arbeiten, weil sie auch jetzt nicht unbedingt so diese typischen Maße haben, die ja normalerweise ein Rückraumspieler ja eigentlich hat. Sie sind ja ein bisschen kleiner eigentlich, aber ja, da haben sie einfach keine Lösung gefunden, haben defensiv da nicht diesen Griff drauf gehabt und ja, sind auch nie richtig dann noch rangekommen. Also diese 4 Tore waren dann nämlich über lange Zeit der Partieweise der Rückstand und dann hinten raus sind sie mal ein bisschen rangekommen, aber jetzt auch nicht so gefährlich, wo ich sagen würde, jetzt musste Magdeburg da groß aufpassen. Immer sehr konsequent gespielt, auch sehr effektiv, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass ja auch Oskar Bergendahl zwischendurch dann verletzt rausgegangen ist. Aber das hat denen überhaupt nicht wehgetan. Sie haben ruhig ihren Spiel runtergespielt, eine gute Abwehr gestellt, keine überragende, weil auch keine überragende Torhüterleistung mit dabei gewesen ist. Aber sie haben ja ihr Spiel durchgezogen und am Ende gewinnen sie halt auch einfach, weil sie halt einfach enorm effektiv sind. 79% Wurfquote. Sagt alles. Also von daher, ja, also das war wirklich so ein bisschen erwartet, irgendwo hat es gegeben, aber wie gesagt, du musst, wenn du so eine Mannschaft schlagen willst, brauchst du halt mehr als 7 Paraden, auch wenn der Gegner nicht weniger hat, trotzdem brauchst du einen überragenden Keeper-Tag, um so eine Überraschung zu schaffen.
Ja, so. Die hattest du eben nicht an dem Tag und auch am zweiten Tag nicht, wenn wir dann noch später drauf zu sprechen kommen, dann um das Spiel, im Spiel um Platz 3 gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ah, schwierig, es war, ich weiß, Ruppin hat davon geträumt, ne? Unser Kompagnon noch hier, natürlich, das ist
Lembo. Ja, als Lembo-Hooligan.
Ah, der Lembo-Ultra, Alter. Handball-Ultras, naja, ich sag mal so, wenn Handball-Fans mal ihre Meinung sagen, das gefällt einigen nicht. Hoppa, da habe ich ja einen Teaser eingestreut. Schon rein, ach so. Nein, aber gute Laune, es ist wirklich.
Ich merk das schon. Die Diät kommt dir scheinbar gut zu legen, auch von der Stimmung her. Die Diät kommt dir sehr gut für die Stimmung, also das merke ich.
Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich habe meinen Magerquark heute schon reingestopft, das ist kein Spaß, das ist wirklich so, deswegen, ich bin gerade mal meine 20 Minuten satt am Tag, deswegen müssen wir nutzen die Zeit. Nein, aber back to Handball, du hattest wirklich keine guten Keeper an dem Wochenende und du hast es auch nicht geschafft, in diesen Modus reinzukommen, in diesen eingeschworenen Haufen-Modus, den du die letzten Male eben hattest, beziehungsweise beim Pokalgewinn auch hattest. Du hast es nicht geschafft, in diesen Modus reinzukommen von, wir sind der Underdog und wir ziehen uns ein bisschen auch an dieser Underdog, sage ich mal, Mentalität ein bisschen hoch und wir performen da und wir nutzen das aus. Auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, dass aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Jahre, dass eben Lemgo immer im Final Four am Start ist, das auch nicht mehr so funktioniert. Das ist so ein bisschen wie den SC Freiburg im Fußball vielleicht, ne, die da ein bisschen mit drin sind, die seit Jahren auch dieses Underdog-Image bemühen, aber mittlerweile eigentlich so gut sind und das einfach konstant, dass das auch nicht mehr funktioniert. Und das kann auch ein Grund sein, dass eben jetzt beim dritten Jahr in Folge Lemgo niemand mehr unterschätzt hat, was vielleicht in den ersten beiden Jahren immer noch ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Unterm Strich, du hast es gesagt, mit -2 verloren an dem Samstag im Halbfinale gegen Magdeburg, aber nicht keine Chance gehabt, das natürlich nicht, das ist Quatsch, aber es war schon hoch verdient, so wie es gelaufen ist und Spielstand für mich knapper am Ende, als es eigentlich hätte ausfallen können.
Ja, wir müssen uns auch sagen, wenn du mit 2 Toren gegen den Meister verlierst, mein Gott, ist halt, das muss man auch sagen, Magdeburg ist eine gute Mannschaft und mein Gott, du hast wirklich gut mithalten können, das hast du nicht in einer Klatsche werden lassen und am Ende hat halt so Kleinigkeiten einfach nicht gereicht, um halt diesen Sieg zu holen. Und mein Gott, das ist halt, du hast es halt versucht und wenn es dann halt dann am Ende nicht reicht, dann ist es halt dann leider so. Aber wie gesagt, natürlich klar, so ein paar Dinge hätten noch ein bisschen mehr funktionieren können.
Ich muss ein bisschen lachen, weil du gerade schon so sagtest, ja, es hat nicht gereicht, mit -2 kannst du verlieren. Ja, ne, du hättest ja auch mit -7 verlieren können, hat es ja auch gegeben.
Ja, Samstag. Ja, ich wollte gerade nämlich die Brücke schlagen auf das erste Spiel von dem Samstag, dass ja die Rhein-Neckar-Löwen klar deutlich mit 38-31 gewonnen haben gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ein bisschen überraschend. Bevor wir jetzt drüber reden, Patrick, lassen wir erstmal den Trainer sprechen, denn Rolf Bernardi hatte Sebastian Hinze am Mikrofon und hören mal seine Einschätzung zum Spiel.
Sebastian Hinze, herzlichen Glückwunsch. Wie geil war das denn? Ihr fegt die SG Flensburg hier einfach aus der Halle mit 7 Toren Unterschied.
Ja, das Ergebnis ist natürlich sehr deutlich, das Spiel war es nicht. Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, Flensburg auch. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Phasen gehabt, die wir ausgenutzt haben, aber wir haben vor allen Dingen das ganze Spiel eine sehr, sehr hohe Effektivität im Angriff gehabt, eine hohe Wurfquote, wenig technische Fehler und so sind wir in unser Spiel gekommen, hatten wieder Sicherheit in unserem Spiel. Und dann ist es schön, dass die Jungs daran glauben, dass nicht alles weg sein kann, nur weil wir in den letzten Wochen nicht so gut performt haben.
Nach den 4 Niederlagen im Folgen in der Liga war das ein ganz anderes Bild heute von dem Team. Ist das der alte Spruch, Pokal hat seine eigenen Gesetze oder was hast du geändert?
Ja, es wurde nicht viel geändert. Und ich finde, ich weiß, da bin ich sehr unangenehm, aber man sollte immer betrachten, was wirklich auf dem Spielfeld passiert und wie die Jungs arbeiten. Und natürlich ist in der Handball-Bundesliga Ergebnisse und gerade in unserer Form, in der wir waren, ist dann das Wichtigste. Aber ich glaube, dass das Spiel heute gar nicht so viel große Unterschiede hat zu den Spielen der letzten Wochen.
Allerdings gewaltig im Ergebnis.
Nochmal, für viele ist es ein Ergebnissport. Für mich als Trainer darf es das nicht sein, sonst wird man nicht mittel- und langfristig erfolgreich sein.
Also wir hatten auf jeden Fall den Eindruck, in allen Mannschaftsteilen hat es heute gestimmt.
Das sehe ich genauso.
Ja. Gibt es einen Wunschgegner für morgen?
Nein.
Ja, Patrick, es war vielleicht die größte Überraschung des Wochenendes, dass die Löwen so klar, so dominant auftreten nach 3 Niederlagen in Folge gegen eine Mannschaft, die bis dato in diesem Jahr wirklich alles in Anführungsstrichen Grund und Boden gespielt hat, weil sie so überragend performt haben. Und werfen dann 38 Tore gegen vielleicht das beste Torhüter-Duo der Liga.
Ja, also das war wirklich krass. Das war viele Comebacks, ne, irgendwie in der Partie. Juri Knorr, 10 Buden gemacht. Alle Kritiker so ein bisschen Lügen gestraft. Wir haben ja auch einige Diskussionen hier geführt nach dem WM-Loch und haben ja immer wieder gesagt, dass es auch vollkommen normal ist und okay und dass so eine Delle auch dazugehört zu der Entwicklung eines jungen Spielers, auch mit seinem Potenzial, gar keine Frage. 10 Treffer, davon kein 7 Meter, also 10 aus dem Spiel heraus. Ne? Brutal, bester Werfer auf dem Feld mit Mats Mensah Larsen von Flensburg. Und dazu, du hast gesagt, Flensburg, die haben ja davor 21 Spiele in Serie einfach mal nicht verloren. Und also wettbewerbsübergreifend. Bockstarkes Jahr gespielt, so ein bisschen konträr zu den Löwen. Die erste Saisonhälfte, beziehungsweise so bis zum Jahreswechsel, kann man fast schon sagen, sich sehr schwer getan. Und seit eben dem Jahr 23 wirklich rollen, die Flensburger. -7. Boah, deutlich. Und war... Jetzt sind wir auch schlauer natürlich, war auch schon ein kleiner Fingerzeig, ne, von den Löwen, ganz klar, dass die Bock hatten auf das Wochenende.
Ja, definitiv. Also so wie die aufgetreten sind, also man hat wirklich das Gefühl, dass die irgendwas zu beweisen hatten. Also, dass da wirklich genau wieder diese Löwenmannschaft, die wir gesehen haben, die wir in dieser Saison lieben gelernt haben, das war ein überragender Auftritt, defensiv wie offensiv, unglaublich. Ja, fokussiert, keine Fehler. Ich glaube, seit der ersten Halbzeit einen einzigen technischen Fehler. Das sagt alles über diese erste Halbzeit auf, wo die wirklich überragend aufgetreten sind. Und ja, die Flensburger wussten ihm irgendwie gar nichts gegenzusetzen. Also die kamen überhaupt nicht in die Defensive rein, haben überhaupt ja keinen Zugriff gefunden auf Juri Knorr, auf die Rückraumschützen. Muss auch zugeben, waren relativ passiv auch in der Abwehr. Also wenn Juri Knorr auf die Meter kommen lässt, dann musst du halt nicht wundern, dass er dir die Dinger um die Ohr knallt. Ich finde auch, da hat man defensiv auch mal was ausprobiert, keine 5-1 mal gespielt, nicht mal versucht, mit einer offensiven Manndeckung gegen Knorr zu arbeiten. Das haben sie dann am Ende dann versucht, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das Spiel ist eigentlich schon entschieden, warum machst du es erst jetzt? Ja, und Mike Mchulla ist ja sowieso jemand, der dann danach für ja, viel Furore gesorgt hat. Wenn wir schon über ihn sprechen, lass uns doch drüber reden. Patrick hat danach sowohl bei Sky als auch dann noch bei Instagram auf dem eigenen Account nochmal nachgelegt und Fans kritisiert, die seiner Mannschaft vorgeworfen hätten, nicht alles zu geben. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt, weil ich kenne sie ja schon aus unserer
Also. Für alle, die mich nicht mögen, das wird jetzt ein Fest für euch. Nein.
Wird jetzt noch schlimmer für euch, werde ich noch mehr hassen.
Ich habe mich tatsächlich wiedergefunden in Monologen zu Hause, Sebastian. Kein Scheiß. Ich habe tatsächlich überlegt, okay, wie sage ich das jetzt? Wie baue ich das jetzt auf, ohne jemanden anzugreifen, was ich überhaupt nicht möchte? Ich mag Mike Mchulla als Typ, ich finde ihn cool als Trainer, dass er unglaubliche Handballpeilung hat, mehr als ich jemals haben werde in meinem Leben. Unbestritten alles, das will ich davor schon mal sagen. Es ist kein Angriff gegen Mchulla, aber ich war komplett perplex aufgrund seiner Äußerungen und fand es, sagen wir es mal ganz ehrlich, ich fand es wirklich, wirklich richtig gejammert. Ich fand es wirklich gejammert. Also folgendes, für alle, die ein bisschen Kontext brauchen, er hat sich danach hingestellt und hat ganz klar gesagt, es gab, wir bedanken uns bei den Fans, ne, kann man auf Instagram ja auch sehen, und wollen Danke sagen für die großartige Unterstützung. Und danach gab es eben einen Disput mit ihm und einer kleinen Gruppe von Fans, wo er eben danach gesagt hat, die hätten der Mannschaft vorgeworfen, nicht alles gegeben zu haben. Von vornherein möchte ich sagen, ich weiß ja nicht, was dort gesagt worden ist von den Fans. So, wenn es in Richtung Beleidigung geht und die wurden irgendwie sehr, sehr verbal attackierend unter der Gürtellinie, gar keine Frage, dass das scheiße ist, dass ich das nicht gehört und dass ich da auch komplett jede Reaktion verstehen kann. Wenn aber die Fans nur gesagt haben, yo, verdammt nochmal, uns hat das Herzblut gefehlt, das kann nicht sein, dann ist das das komplett gute Recht von Fans, das so zu sagen. Ich weiß, Handballfans sind es vielleicht nicht so gewohnt, wenn sich ein Fußballtrainer hinstellt und zu jeder Äußerung von Fans genötigt fühlt, Stellung zu beziehen, wenn irgendwie die Fankurve irgendwas vorwirft. Da haben wir nur noch solche Interviews und Statement-Videos. Dass das ein Handballtrainer vielleicht nicht so gewohnt ist, die Sportart anders ist, okay, sei dahingestellt. Aber was man, finde ich, vergleichen kann, ist eben diese aufopferungsvolle Liebe von Fans. Wir dürfen eins nicht vergessen. Als Fan nehme ich mir eventuell ein komplettes Wochenende frei, weil ich den Montag auch noch eine Pause brauche. Ich bezahle Zug Flensburg, Köln, keine Ahnung. Dann fahre ich mit meinem Kind zusammen 250 Euro. Ich bezahle 2 Nächte Unterkunft. Ich bezahle die scheiß Tickets für dieses Final Four Turnier. Da will mein Sohn noch ein Trikot haben. Ich muss essen, ich muss trinken. Ich setze da 600-700 Euro hin. Und vielleicht, auch wenn Handballfans im Durchschnitt vielleicht ein bisschen besser betucht sind als Fußballfans, ist das eine Riesenstange Geld, die ich aufopfere für meinen Verein aus Vereinsliebe. Wenn ich dann das berechtigte Gefühl habe, was ich haben darf als Mensch, sehen vielleicht alle anders, aber wenn das die Meinung von den Jungs und Mädels dort in dieser kleinen Gruppe war, muss man das akzeptieren, wenn sie es verbal in Ordnung kommuniziert haben. Sich dann hinzustellen, zu sagen, oh, ich finde das ja so respektlos, das meinen Spielern vorzuwerfen, das, oh, das geht gar nicht. Natürlich geht das. Ich habe das volle Recht dazu als Fan. Das ist ganz klar meine Meinung. Wenn ich das Gefühl habe, ey, ich habe hier mein halbes Vermögen ausgegeben und ich verdiene nicht viel Geld, investiere das in meinen Verein, um meinen Verein zu unterstützen und zu sehen, erwarte ich auch automatisch, dass der Verein alles gibt. Und wenn ich dann Kritik äußere, ist es in meiner Wahrnehmung komplett in Ordnung und es ist komplett okay. Ey, was ich belegt worden bin als Fußballtorhüter in der Landesliga schon oder in der Oberliga, ich habe vor 600 Leuten gespielt und wurde beleidigt ab meinem 15. Lebensjahr. Und das musst du schlucken irgendwann. Und Handball ist eine viel härtere Sportart. Da sind die Zweikämpfe in Teilen noch viel aggressiver, da geht es viel körperlicher zu. Und dann so rumzujammern, ganz ehrlich, bei allem Respekt habe ich überhaupt nicht verstanden, überhaupt nicht nachvollziehen können, dass man sich dann so aufregt, wie gesagt, gemessen daran, dass ich nicht weiß, was genau gesagt worden ist. Und wenn es unter der Gürtellinie beleidigend war, komplette Props an Mike Machulla. Ich finde es auch super, dass er sich vor seine Mannschaft stellt und sie verteidigt. Das ist alles top. Aber wenn das die Reaktion war auf eine einfache Kritik von Fans, die da, ich übertreibe ein bisschen, einen Tausender hinlegen für so ein Wochenende und dann das Gefühl haben und sich nicht mal Luft machen dürfen, weil die SG Flensburg-Handewitt ist meines Erachtens nach auch ein e.V., ein eingetragener Verein. Und da haben die Fans Mitspracherecht. Denn so definiert sich in diesem Land ein Verein, ein e.V. Also gibt denen auch diese Stimme. Und nicht immer, yo, die Fans, cool und danke für die Unterstützung, aber wenn ihr meinen Mund aufmacht, dann bin ich sofort angegriffen und muss mich in dem Instagram-Reel verteidigen dagegen, weil mir ein Fan mal meine Meinung sagt oder meine Spieler mal angeht. Volles Recht dazu, wenn es verbal in Ordnung vonstatten geht. Meine Meinung. Sebastian, jetzt darfst du. Bin fertig.
Das war jetzt der nächste 10-Minuten-Dialog. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Nein.
Hallo, Werbung. Hey, komm.
Nein, also ich bin da in vielen Punkten bei dir. Also ich finde auch, also wenn man dieses Interview bei Sky gesehen hat, wo er diese erste Kritik auch angebracht hat, da hat man gemerkt, dass er ungemein angefressen ist, was man so gar nicht von so Mike Huller gewohnt ist. Also das war die Frage, ich kann sie noch erinnern, von Jens Westen, es ging darum, warum Jim Gottfried zwar nicht so viel gespielt hat. Das hat ihn sowas von aufgeregt, diese Frage, warum denn er nicht gespielt hätte. Er sagt ja, es wäre gar kein Abwehrchef und das hätte ja auch gar keinen Unterschied gemacht, wo ich mir so denke, okay, Mike Marulla, also den muss das so genervt haben, dass sie dieses Spiel verloren haben. Und ich kann verstehen, Fanfrust gibt's immer, mein Gott, und wenn da Schimpfwörter gefallen sind. Das ist nicht schön, das ist aber leider einfach so der Sport, das müssen wir ja sagen. Also da gibt es Gott sei Dank in unserem Handballsport nicht solche Szenen wie zum Beispiel im Fußball. Wir hatten es diese Woche mit Koulibaly, der von BVB-Fans rassistisch beleidigt wurde, genau. Ja, und dann ja, die VfB-Fans zur Seite gesprungen sind oder andersrum, irgendwie sowas auf jeden Fall. Das ist, haben wir sowas manchmal Gott sei Dank nicht. Aber ich fand es auch von Mike Holler, ich fand es ein bisschen drüber. Ich kann auch so ein bisschen nur Vorstellung ein bisschen auch nachvollziehen. Klar, natürlich, wenn du es als Trainer nicht gewohnt bist, dass dir sowas direkt ins Gesicht fliegt und wir wissen es nicht. Er hat so ein bisschen angedeutet, vielleicht ist auch schon ein bisschen so ein länger, so ein Frust von so ein paar Personen, die vielleicht auch dann wieder da gewesen sind. Kann ich mal verstehen, dass er sagt, okay, ich habe irgendwann mal, ne, ich lasse einfach mal meinen ganzen Frust raus, weil man hat schon so ein bisschen den Eindruck, der ist irgendwie bei ihm so ein bisschen was aufgestaut gewesen, weil er wirklich da schon noch so einen Monolog gehalten hatte in dem Interview. Aber ich finde halt, Mike Mahulla kritisiert die Fans, da muss ich aber Mike Mahulla auch Kritik selbst gefallen lassen, weil er sagt, dass seine Offensive nicht schuld dafür gewesen ist, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben. Mag mit Sicherheit stimmen, 31 Tore ist auf jeden Fall in Ordnung, aber du musst dir halt auch vorwerfen lassen, dass du halt deine Defensive und deine Offensive nicht in den Griff kriegst, dass du immer, wir kennen den Flensburger Handball, der ist beschränkt auf 7-8 Leute in der Rotation. Denn er hat gerne seine Stammsieben und spielt sie halt komplett durch. So, jetzt hast du aber einen Kader, wo alle fit sind. Und du hast Top-Leute, die alle spielen wollen. Und da musst du halt auch mal als Trainer bereit sein, zu sagen, okay, dann wechsle ich einfach mal mehr durch. Dann versuche ich einfach mal neue Formationen. Und dann habe ich natürlich auch andere Leute in der Abwehr stehen. Vielleicht funktioniert das dann ja besser gegen gewisse Leute in einem Angriff. Und da muss ich Mike Mahulla auch schon Kritik gefallen lassen, dass er dann auch vielleicht gewisse Sachen einfach nicht so gut moderiert. Am Endeffekt hat es jetzt funktioniert in dem Spiel um Platz 3. Aber ich finde auch, wenn Mike Mahulla um sich schlägt, er muss erstmal auch vor seiner eigenen Haustür kehren, weil auch er selbst keine Lösung gefunden hat. Wie gesagt, die Abwehrumstellung kam für mich deutlich zu spät, hat er überhaupt nicht darauf reagiert gehabt. Und wenn, ich glaube, die haben im ersten Halbzeit kein einziges Tor über den Kreis gehabt, ist auch ein Zeichen.
Ja, wie gesagt, das ist kein persönlicher Angriff, aber ich bin komplett bei dir und bin eben, wie gesagt, auch der Meinung, dass es zum Sport ein Stück weit dazugehört. Wie gesagt, wir bewegen uns im Handball, das weiß ich auch und das muss ich auch in Teilen noch lernen. Ne? Ich bin da ein bisschen, wie gesagt, rougher einfach auch. Mich haben sie ab dem 14., 15. Lebensjahr am Tor belegt und mit Pyro beworfen in Teilen. Das alles drunter ist für mich so, boah. Ne? Gar keine Frage. Wie gesagt, wenn die Rhetorik gepasst hat, ganz ehrlich, das wünscht man sich doch eigentlich, dass Fans einem das mal ins Gesicht sagen, ja? Weil dann regen wir uns wieder auf, dass irgendwelche Trottel im Internet, hallo, wir beide,
genau,
sich dann drüber abfacken und Hasskommentare schreiben oder keine Ahnung was, ne? Und natürlich gibt es davon nicht, bei weitem nicht so viele wie beim Fußball, um Gottes Willen natürlich nicht, aber auch da wird es Menschen geben, die komplett aussetzen online. Deswegen, mein Gott, unterm Strich haben sie das Ganze ja mit einem Sieg beenden können, das Wochenende, auch wenn es nicht der Sieg war in dem Spiel, den sie sich hätten ausgemalt vor dem Wochenende. Aber Sebastian, ich glaube, davor müssen wir noch mal kurz durchatmen wahrscheinlich und dann kommen wir zum
Definitiv.
Des Final Four Turniers.
Da müssen wir noch mal durchatmen, machen eine kurze Pause und dann gleich zurück hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück, haben einmal durchgeschnauft und sammeln uns jetzt, um ja erstmal auf die letzten zwei Spiele zu sprechen zu kommen. Patrick, lass uns mal, bevor wir uns mit dem Sportlichen beschäftigen, um das Thema, weil es auch vorher besprochen wurde, Thema Spiel um Platz 3 beim Pokalfinal, wo wir jetzt erstmal ausgespielt bei den Männern. Gab viel Kritik, braucht man das überhaupt? Voller Spielplan und so weiter und so fort. Ich meine, bei den Frauen wird es auch schon mehrfach ausgespielt. Wie siehst du das? Braucht so ein Spiel um Platz 3 oder ist das eigentlich irrelevant? Ich meine, klar, man hat jetzt das Freilos im Achtelfinale oder in der zweiten Runde Freilos, aber braucht's das?
Boah, wir wissen ja warum, ne? TV-Geld. Ja, Entschuldigung, also das ist ja, glaube ich, nicht zur Debatte stehend. Ich finde es, als Fan finde ich es immer geil, wenn ich Spiele sehe, wo es um den dritten Platz geht, einfach noch mehr Sport konsumieren, noch mehr Action, noch mehr Emotion, Drama, einfach schön Handball, das bezieht sich auf alle Sportarten. Beim Fußball bin ich auch immer ein bisschen abgefuckt, wenn es bei einer EM kein Spiel um Platz 3 gibt, ne, weil ich einfach gerne so viel Fußball wie möglich sehen würde. Bei einer WM und EM ja. In einem Pokal brauche ich es jetzt nicht, weil da geht es halt nicht um Silber und Bronze. Da geht's, okay, es gibt einen Pott, aus dem kannst du saufen nach dem Spiel. Und Platz 2 und
3. Wobei, aus dem Pokal kannst du nicht kriegen.
Nicht, ja, aber so Platz 2 und 3 ist, gibt ja so ein bisschen den Begriff der goldenen Ananas. Was willst du sagen? Also, ob Flensburg jetzt mit einem besseren Gefühl aus diesem Final Vorwochenende rausgeht und dafür mehr oder mehr Erkenntnisse mitnehmen kann nach einem Sieg 28-23 in diesem Spiel um Platz 3 gegen Lemgo, als hätte es das Spiel nicht gegeben, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Die Totalleistung immerhin, okay, individual, sportlermäßig betrachtet, kann man sagen, in Ordnung. Kevin Müller hat sich mit 41% verabschiedet eben aus diesem Turnier und nicht mit den 11 aus dem Spiel am Samstag. Also für ihn, okay, cool. Kastelic, 32% auf Lemgoer Seite, okay, verbessert. Finn Zecher hatte 9% am Samstag, 10% am Sonntag, hat sich auch verbessert. Um das ganz optimistisch auszudrücken,
ein nur weniger bekommen, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, ey, ich will jetzt niemanden bashen. Wie gesagt, die Jungs haben Final Four gespielt.
Ja, natürlich.
Ich habe zu Hause am Wochenende gesessen und mir am Hintern gekratzt, ja. Habe ich nicht, aber so. Und ja, ich bin kein Profisportler, deswegen. Die leben meinen Traum nach wie vor, deswegen. Ich habe nichts als Respekt für die Boys da. Aber wie gesagt, ob du da jetzt viel mitnimmst, keine Ahnung, ne? Das ist klar, die Fans haben mehr Bock, weil die sehen ein bisschen mehr Handball noch und wir auch an den Bildschirmen. Wie das trainingswissenschaftlich im Bereich Belastungssteuerung aussieht, weiß ich nicht. Dazu kommt natürlich auch, dass alle nur über das Finalspiel reden auch. Das liegt in der Natur der Sache. Das wäre auch ohne dieses Finalspiel so gewesen. Und dann kriegst du noch so ein Finalspiel, dass ich dir ehrlich sagen muss, das ist bei allem Respekt, aber jetzt mit dir länger als noch 3 Minuten über Flensburg gegen Lemgo-Lippe zu sprechen, ist auch so ein bisschen, ja, wir können, warum, weißt du? Weil auch die individuellen Leistungen auf der Platte waren dann, zumindest rein von den Statistiken, nicht mehr so exorbitant brutal, dass du sagst, boah, wir müssen über eine Individualperformance sprechen, die ihresgleichen sucht, weil dann kommt immer noch ein Komma, ja, aber Löwen gegen Magdeburg war nochmal ein anderes Level, weißt du?
Wie siehst du? Ja. Also zumal das Spiel war ja auch schon nach 15 Minuten entschieden, 10, 15 Minuten war es ja schon durch, da führte Flensburg mit 7. Also ja, ich bin auch bei dir. Ich finde, so ein Spiel um Platz 3 gehört für mich bei so einem Pokalfinal vor dazu. Normal, wenn es jetzt normaler Pokal wäre, wo es nur das Finalspiel gibt, jetzt wie Fußball, brauche ich es nicht, definitiv nicht. Aber so bei so einem Final Four, wo die Teams auch extra dafür anreisen, weißt du, nur ein Spiel zu haben und dann wieder heimzufahren, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ich glaube, dass man einfach über den Termin reden kann, dass du es halt wirklich so zwischen einem Viertelfinale bei einem European League machen musst, sei mal ein bisschen dahingestellt. Klar, da haben wir jetzt hier auch ein bisschen Begrenzung von der Fallenverfügbarkeit, gerade wenn du so eine große Arena wie die Lanxess Arena haben willst, klar, aber da kann man mit Sicherheit drüber reden, ob man das vielleicht nicht im nächsten Jahr so ein bisschen dann, wie es die Frauen gemacht haben, vor so einem Nationalmannschaftsfenster setzt, dass dann die Jungs ein bisschen ausruhen können, in Anführungsstrichen, dass halt nicht alle so mal sofort zur Nationalmannschaft müssen.
Was ich auch sagen muss, was mich ein bisschen oder mehr beschäftigt hat, waren die Anwurfzeiten an sich.
Ja, das ist doch.
Den Samstag kann ich verstehen, ganz unromantisch formuliert, natürlich, weil der Samstag rein vermarktungstechnisch für Sky ganz klar ist, 15:30 Bundesliga-Konferenz, Fußball und sorry, die war auch einfach bretthart geil. Punkt, Ende aus. Ja. Topspiel abends. Aber Samstag ist erste, zweite Liga Fußball. Dass dann Sky sagt, okay, das sind sowieso nicht die beiden Handballspiele, die die äußerste Relevanz haben, kann ich nachvollziehen. Sonntag, wenn du ein richtig krasses Konkurrenzprodukt eigentlich stellen musst als Sky gegenüber The Zone, die 3 Bundesliga-Fußball-Sonntagsspiele übertragen, dann zu sagen, ey, komm, wir legen es voll drauf an, weil im Endeffekt hattest du Fußball-Bundesliga, hattest du 15:30, 17:30, 19:30 Slots. Das heißt, du wusstest, entweder spielst du ganz, ganz früh oder spät nachts, du schaffst es nicht, eine Lücke abzupassen zwischen Fußball. Das heißt, du wirst 2 von diesen 3 Fußball-Bundesliga-Spielen, die natürlich quergerechnet mehr Sportfans am Wochenende interessieren, machen wir uns nichts vor, ist so, die wirst du einfach parallel haben. Das war klar. Und mit dem Wissen, dass das doch klar ist, dass du die Fußball-Bundesliga als Konkurrenz hast, so oder so, wenn du nicht gerade früh um 9 spielst und danach um 12, warum schiebt man es nicht ein Stückchen später? Ich finde, das gehört einfach in so einen, ja, okay, klar, Montag müssen viele arbeiten, alles in Ordnung. Aber wenn ich zu einem Final Four fahre, mich dafür entscheide, dann ist mir der Montag egal. Ja. Ob ich 4 Stunden schlafe, 2 Stunden schlafe, den Montag frei nehme, ist mir bums egal, ganz ehrlich. Das Risiko, das kalkuliere ich als Fan, bin ich der Meinung, wenn ich mir Tickets dafür kaufe und mein Team ist mit am Start. Dann schiebt das doch ein bisschen rein, dass wir das Spiel um Platz 3 17 Uhr haben, 17 Uhr Anwurf und dann Primetime, das Spiel um den Pokal, Primetime 20 Uhr. Und das verstehe ich nicht ganz, warum man das nicht gemacht hat.
Ja, also ich finde es auch, man hat es zu früh angesetzt. Also Spielplatz 3 war ja schon kurz nach 1 oder so. War schon Viertel vor 1 war sogar schon, was ich auch komplett viel zu früh fand, weil, ganz ehrlich, wer sitzt um Viertel vor 1 sonntags am Fernseher? Das sind nicht viele Menschen.
Ich bin noch besoffen und liegt in der Koje. Das ist ja wirklich vom Vorabend.
Also es ist ja, natürlich. Also ich meine, man hatte ein bisschen Glück, dass die Fußball-Bundesliga-Spiele nicht ganz so spannend gewesen jetzt am Sonntag, aber...
Partien, aber trotzdem, weißt du, von der Sache...
Ja, natürlich. Also ich glaube auch, die Champions League spielt, glaube ich, auch, lass mich lügen, 14:30 sonntags und 17 Uhr oder 17:30 oder sowas, was schon ein bisschen mehr noch ist und noch mehr ein bisschen reingeht. Klar, natürlich, dann ist die Bundesliga-Saison meist schon zu Ende, aber...
Auch die, Leute, ich meine, wer hat das meiste Mitspracherecht neben der Liga? Die TV-Anstalt, die es überträgt an dem Wochenende. So. Auch die Champions League wird von DAZN gecovert beim Handball. Und nicht von Sky. So, Sky hat, okay, ja, mir fällt ein Grund ein, okay, ja, wobei, zweite Liga war auch 13:30 Anpfiff, ne? Sonntag. Genau. Also selbst das ist keine, deswegen, da wäre es noch cleverer gewesen eigentlich. So hast du zwei Spiel um Platz 3 und zweite Liga-Konferenz um 13 Uhr irgendwas gehabt. Und naja, aber gut, Lirum Larum. Aber das hat mich irgendwie gewundert, muss ich sagen. Aber das zeigt auch schon, wenn wir da abdriften in die Richtung beim Spiel Flensburg gegen Lemgo Lippe, dass es da eigentlich nicht mehr so viel zu erzählen gibt, weil das Amicorum Spectaculum, das war das Finale, definitiv, da wo wir als Pöbel sowas von bespaßt worden sind in dieser Gladiatoren-Arena. Es war unfassbar. Sebastian, Löwen gegen Magdeburg.
Ja, ich möchte einmal noch mal ganz kurz die TV-Kritik abschließen. Ich fand es schade und ich finde es auch eigentlich, muss man auch eigentlich sagen, es ist eigentlich peinlich, ich habe es bei Twitter geschrieben, was Sky abgeliefert hat. In vier Spielen haben sie es nicht hinbekommen, ein vernünftiges Mikrofon in die Team in das Timeout reinzuhalten. Du konntest nicht verstehen zu 100%, was der Trainer gesagt hat. Und kann in einem Spiel passieren, bei vier Spielen in Folge, sorry Leute, da
und dazu, das geht nicht. Dazu, ich gebe dir recht, und dazu ist auch, und das ist auch intern Thema, glaube ich, weil auch die Kommentatoren, Kretsche und Co., die haben das angesprochen am Sonntag. Ja. Und haben ein bisschen gesagt dann so, als es nämlich in die Overtime ging, in die Verlängerung im Finale.
Wie, glaube ich, die Grafik aus.
Dann war die Grafik aus und dann war auch plötzlich mittendrin, dass die gar nicht mehr in die bei den Timeouts reingegangen sind mit dem Mikro in die Runden. Und da haben die auch so gesagt, Kretsch und ich weiß nicht gerade, ich habe gerade nicht den Namen.
Carsten Pitschicker.
War Carsten da? Ja. Der hat auch so eine Spitze rausgehauen, wie was, und die Jungs haben jetzt schon Feierabend unterm Spielfeldrand oder was, die hier, die Tonjungs. Wo ich mir denke, boah, also erstmal gehört sich das nicht, auf der einen Seite, andererseits kann ich es verstehen, und wir sind jetzt beide ein bisschen drin im Mediengame, wir wissen, was da zwischen den Zeilen mitschwingt, wir haben genug Sendungen betreut, wir beide, oder haben Sendungen gefahren und oder waren on air, whatever, das ist eine Aussage, die, da steckt sehr, sehr viel drin. Da steckt schon sehr, sehr viel auf der Metaebene mit drin. Also ich weiß, wenn ich so, ich habe sowas nie gemacht natürlich on air, aber wenn ich als Moderator gerade live on air bin und nicht mit meiner Sendungsleitung sprechen konnte zum Beispiel, wenn man dann Sätze fallen lässt, die für Fans und Hörerinnen oder Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wild klingen, aber draußen wissen die Leute, wie es gemeint ist, und so ein Satz ist schon mies, aber du sagst, es war berechtigt, weil es war tonmäßig, boah,
geht besser. Ja, auch beim Spiel um Platz 3 gab es immer wieder Bildaussetzer, wo sich dann auch Schmiese dafür entschuldigt hat. Also wie gesagt, das war keine Werbung. Aber jetzt haben wir so lange drüber geredet, jetzt müssen wir noch mal eine kurze Pause machen, bevor wir jetzt wirklich ausschneiden zu sprechen. Wir sind wieder im Labermodus. Deswegen mal kurze Pause und dann gleich zurück hier bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt aber, jetzt sind wir soweit, jetzt wollen wir über das Finale reden, über das Spiel, wirklich für mich das Spiel der Saison. Ich glaube, ich muss es einfach so sagen, was für Wendung, die Entscheidung im 7-Meter-Werfen in einer Partie, die so viele Wendungen hatte, so viele Brutalitäten. Das ist, Patrick, ich hab mich wirklich einfach nur gefreut, weil es einfach ein mega geiles Spiel war.
Ich auch. Ich habe mich erst geärgert, weil ich erst, ich hatte noch zu tun und habe erst ab der 50. Minute eingeschaltet. Und dachte, na gut, was heißt Fehler?
Ja, okay.
Zum Glück habe ich überhaupt
ja, noch.
Weil mein, ohne Scheiß, mein erster Gedanke war so, Ja, 10 Minuten jetzt noch. Ja, dann machst du gar nicht erst an, weil es, ne, hast du nichts gesehen von Anfang an. Egal. Nee, zum Glück habe ich mich dann dafür entschieden, das noch anzumachen. Und ja, es ist irre. Also 36, 34, das sind die nackten Zahlen, ging es am Ende aus für die Rhein-Neckar-Löwen nach 7-Meter-Werfen, muss man dazu sagen. Nach 7-Meter-Werfen, es war absolutes Spitz-auf-Knopf-Drama, vor allem am Ende. Das Spiel ging hin und her. Ich habe, glaube ich, eingeschaltet beim 25-25 oder so in der regulären Spielzeit. Und genauso eng war es auch wirklich die ganze Zeit in dieser Partie. Und dann hat es einen gleißenden Blitz im Kopf, in der mentalen Sphäre gegeben, auf der Löwenbank bei Sebastian Hinze, der sich dachte, so, warte mal, Bierleben ist bei 32%, Appelgren habe ich ein bisschen zocken lassen, 25%, haben wir noch einen Dritten. Machen wir mal den Dritten rein, ne? Machen wir hier David Späth, der am Ende steht bei einer 60%-Quote, bei 8-9 Minuten Spielzeit, weil das die wichtigsten Dinger waren überhaupt, der am Ende dafür sorgt, dass die Löwen nochmal rankommen können, nachdem die Magdeburger geführt haben, der dann kurz vor Schluss oder mit der Schlusssirene eigentlich, 3 Sekunden vor Ende, dafür sorgt, dass Magdeburg den Sack nicht zumachen kann. Kai Smietz überragend performt, wieder 9 aus 11, hat einen 7 Meter, 3 Sekunden vor Ende, kann die Führung klar machen für Magdeburg in dem Spiel gegen die Löwen und damit den Pokalsieg, verwirft den 7 Meter gegen David Späth. Und wie David Späth ausgerastet ist bei diesen Paraden, auch in der Overtime dann, unfassbar. Und gerade das Momentum, Sebastian, das war ja sowieso dermaßen irre, dass natürlich die Löwen extrem Momentum haben. Du rettest dich 3 Sekunden vor Schluss in die Overtime mit einem überragenden Keeper. Und dann führst du mit 3 Treffern in der Overtime. Magdeburg kommt wieder zurück. Also, oh Gott. Und dann, also wirklich.
Das war wirklich krass. Also ich meine, David Späth kam, er war auch schon im Halbfinale, kam auch nur für diesen einen Wurf rein, aber auch einen gehalten gehabt, durch diesen 7 Meter hinten raus. Das war seine einzige Aktion.
100% Quote im Halbfinale gehabt, ja.
Und da kommt er wieder rein für diesen 7 Meter und dann natürlich auch gegen Kai Smietz, ne? Wir haben ja schon gesehen, okay, Kai Smietz hat auch schon mal, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube, Hens war es, immer wieder dieses Spiel angeführt hat gegen Melsung oder Kretsche, wo er gesagt hat, ja, der hat schon 3-7 Meter vor, haben wir den Entscheidenden getroffen, dann macht das jetzt wieder. Dann David Späth hält er da weg und dann ist er dann in der Verlängerung und hält 5 Minuten lang jeden einzelnen Ball, der auf sein Tor kommt. Der hat, glaube ich, 5 Paraden in Folge. Sein Team geht mit 3 Toren Vorsprung in die zweite Verlängerung. Und dann wird auf einmal Mike Jensen wieder heiß, der ja dann sein Team wieder zurück ins Spiel bringt. Und dann haben die auf einmal dieses 7-Meter-Werfen. Ja, und dann halten Ballhüter nichts. Hinze entscheidet sich, okay, ich gehe mit Bierleben. Was macht Bilem Held gegen Christiansson und sorgt für den Sieg für die Löwen? So verrückt einfach, das war brutal.
Ja, das war, weil diese Dramaturgie, dass sich so viele Helden entwickelt haben, die hätten zu tragischen Helden werden können, die es doch nicht geworden sind. Gensheimer zum Beispiel, ja, hat ja auch 2 7-Meter verworfen gegen Mike Jensen und einen ganz freien von außen. Hätte den Sack dazu machen können, der Overtime alleine mit 3 Treffern mehr noch. Hat auch so eine starke Partie gemacht, aber hat eben auch viel verworfen. Und da hatte man schon gedacht, boah, jetzt bitte nicht, dass Gensheimer tragischer Held wird. Man gönnt es niemandem, aber das hätte mir auch wehgetan. Und alle bedanken sich bei Späth und dann Magdeburg kämpft sich zurück durch Kai Smietz, der sich wichtige Würfe nimmt in der Overtime, obwohl er 10 Minuten davor eben noch diesen einen versemmelt hat, der 7 Meter, 3 Sekunden vor Schluss in der regulären Spielzeit, wie gesagt, das ist Druck, den können wir uns nicht ausmalen. Der war auch einfach schlecht geworfen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. David Späth. Ja, Christoph und Kretschen und eigentlich, die haben auch immer geswitcht, das war auch so ein Running Gag, fand ich total cool, weil es menschlich ist einfach. Der wurde mehr oder weniger abgeworfen, schiebt den rechten Oberschenkel ein bisschen raus in dem Schritt, aber hätte vielleicht sogar gepasst, hätte er sich nicht bewegt. Also, Wahnsinnspartie.
Und vor allen Dingen, das Lustige ist, und dann ist der Smietz der entscheidende Mann, der dieses Spiel dann in die 7 Meter werfen wird, weil er dann ja kurz vor Schluss nach der Verlängerung den 7 Meter entscheidenden trifft zur Verlängerung zum 7 Meter werfen. Oh.
Das war, also wir haben das schon einige Male hier hingesäuselt, ja, aber also das war Werbung, das war genau das, was Handball ausmacht. es gibt ja oft diese Kritik. Ich habe letztens mit dem Medienchef vom DFK wieder gesprochen, ein bisschen mit John und mit ihm ein bisschen gequatscht. Und der meinte auch zu mir, weißt du, dass das Problem an unserer Sportart ist, dass die Kritik oft aufkommt, eben von Leuten, die da nicht so drin sind. Es reicht ja zu.
Ja, Patrick, kann ich Spaß.
Genau, das ist nichts Besonderes. Die einfach Montagabend so viel Zeit haben, sich denken, komm, wir machen noch einen Podcast über Handball, weil pff, reicht ja. Nein, aber weißt du, die also meinte, ey, die Kritik ist oftmals, dass es, ja, dass unsere Sportart, dass es ja ausreicht, uns zur 50. Minute einzuschalten. Jetzt kann ich sagen, ich verstehe den Punkt, weil viele Spiele eng sind und sich da entscheiden. Auf der anderen Seite, ich habe gestern eingeschaltet, eben aufgrund anderer Verpflichtungen in der 50. Minute. Und das tut der Sache überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, es ist eher ein Argument für die Sportart, weil diese 10 Minuten Spektakel können sich nur ergeben, wenn die ersten 50 auch Spektakel waren. Und dann wurden wir gesegnet mit der maximalen Ausdehnung, die ein Pokalspiel hergibt, nämlich mit dem 7-Meter-Werfen. Es war einfach grandios. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Die Rhein-Neckar-Löwen, kann man, glaube ich, am Ende sagen, ein verdienter Sieger in einem DRB-Pokal-Final Four. Im ersten in Köln, Lanxess Arena, 20.000 Mann. Ich glaube, roundabout, Sebastian, kann man, glaube ich, sagen, zweimal Glaube gesagt in einem Satz, ja, peinlich, gelungen. Gelungen und wirklich, wirklich, einmal phrase ich jetzt einen rein, Werbung für diesen Sport.
Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen hatte. Ich glaube, Rasmus Beul hat es geschrieben gehabt auf Twitter. Er hat gesagt, Köln ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Und ich glaube, das hat dieses Wochenende wieder einfach so gezeigt, dass du einfach es nie weißt. Diese Arena, die ja auch wirklich Handballtempel ja eigentlich ist, wenn man ehrlich ist, aufgrund von der WM, wo man Deutschland damals gewonnen hat in der Lanxess Arena, wo natürlich aber auch dieses Champions League Final Four einfach etabliert ist, weil einfach so viel auch passiert ist in dieser Zeit, seitdem das Champions League Final Four da heißt. Da gibt es Erinnerungen an das Spiel, wo dann Skopje sich dann diesen Titel geholt hat, obwohl die schon weit weg gewesen sind gegen Veszprém oder auch wirklich andere tolle Geschichten, muss man einfach sagen. Das hat einfach enorm viel Spaß gemacht. Es ist einfach der Handball-Tempel schlechthin. Und soll man sagen, für mich, dass ich am meisten gefreut hat dieses Wochenende, dass er den Pokal in die Höhen recken durfte, das ist Uwe Gensheimer. Weil das war genau der Titel, der ihm noch gefehlt hat. Diesen verflixten Pokaltitel, denn die haben den gewonnen, die Löwen, als er schon bei PSG gewesen ist. Und ich glaube, bei ihm ist das eine riesen Last abgefallen, dass er sich endlich diesen Titel holt.
Also das kann man vielleicht nochmal als Tipp mitgeben, bevor wir dann zum letzten Punkt kommen, zu der HBF, zu den Mädels. Zieht euch mal Bilder rein von Uwe Gensheimer nach der Partie. Wird der einfach nur, wie der einfach, wie beim Fußball, wie Messi beim WM-Finale, wie der zusammensackt, Tränen überströmt, weint, auf der Platte liegt, wie viel ihm das bedeutet. Ja. Halle fucking Julia, das war großartig.
Definitiv. Und ja, wir wollen natürlich auch mal Lob auch noch aussprechen für Yannick Kohlbacher, denn er hat Innenblock gespielt und ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Also ich hoffe, der Bundesliga hat genau zugeschaut.
Wenn er schade, dass er eher raus musste dann, ne?
Ja, mit der dritten 2 Minuten Zeitstrafe, klar, aber er hat das eigentlich gut gespielt, cool. Wirklich.
War brutal. War ab, ja. Ey, bin ich voll bei dir, hat er brutal gespielt und ich fand es cool, dass er dann das Ende des Spiels so ein bisschen, also neben den Flensburgern geschaut hat, die halt schon mit da saßen, so als Fans quasi in der Halle und er sich zu denen gesetzt hat. Fand ich cool. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, so Handballfamilie einfach. Das im Fußball gibt es das, glaube ich, nicht.
Nee, ich glaube, jetzt bist du wahrscheinlich beworfen werden mit irgendwelchen Bierbechern und was auch immer, keine Ahnung.
Das ist dann mein Sport. So.
Ja, aber nee, auf jeden Fall, also ich wollte ihn auf jeden Fall noch lobend erwähnen, hat wirklich tolles Spiel gemacht. Wir haben wirklich viele tolle Leistungen gesehen, viele tolle Spieler. Wir haben Torwartflucht gesehen, beide Torhüter, die bei Anruf zu Gast gewesen sind, hatten beide ein Wochenende zu vergessen, sowohl Portner als auch Zecher, müssen wir leider ganz ehrlich so sagen. Also beide haben, glaube ich, zusammen irgendwie 7 Paraden oder so, das ist wirklich nicht viel. Also da müssen wir, glaube ich, das nächste Mal die Torhüter ausklammern, damit die dann einen besseren Tag in Köln erwischen. Ja, und jetzt wollen wir eine kurze Pause machen und dann kommen wir leider natürlich darauf, das zu sprechen, was im Frauenhandball passiert ist. Denn auch wenn wir das Handball-Pokal-Final vorab feiern, es gibt auch noch die Frauenhandball, die gespielt haben am Wochenende. Deswegen bleibt dann hier bei Anwurf einmal Handball Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich, ja, jetzt auch zum Thema zum Frauenhandball zu sprechen kommen, wollen auf jeden Fall erwähnt haben, dass die deutsche Mannschaft sich wie erwartet qualifiziert hat gegen Griechenland für die WM, haben das Rückspiel auch deutlich gewonnen, war nicht ganz so stark, fand ich zumindest mein Eindruck, aber ich meine, da muss man jetzt nicht groß analysieren, mein Gott, das war dann einfach ein bisschen zu locker in die Partie reingegangen und da gab es ein paar gute Ansätze, ein paar gute Momente, man hat viel spielen können, viel ausprobieren können und ich glaube, das ist das Wichtigste Aber wenn Griechenland die Junioren-WM ausrichten will, dann im Sommer die U21-WM. Also da muss ein bisschen mehr Zuschauer reinkommen. Ich glaube, irgendwie 70, 80 Leute da. Also das war schon wirklich ein bisschen peinlich, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber Patrick, lass uns vielmehr den Blick werfen auf das, was in der Bundesliga passiert ist. Denn die Damen sind ja wieder zurück in ihren normalen Ligabetrieb. Und ja, wir hatten das Rematch zwischen dem TuS Metzing und der HSG Bensheim-Auerbach, die sich auch schon Pokalfinal vorbegegnet sind. Ja, Metzing hat sich revanchieren können. Gewinnt 32-31 in Bensheim gegen die Flames. Musste man ganz schön hart arbeiten dafür. Zweite Halbzeit gewinnen sie dann, weil sie nur 13 Tore zulassen nach einer schwachen ersten Halbzeit defensiv.
Ja, und du sagst es, Revanche geglückt, aber auch natürlich knapp, ne? Also das war auch entgegen der Grunderwartungshaltung, die man anhand der Tabellenkonstellation haben könnte, auch wieder enger, als es die Tussis sicherlich sich vorgenommen haben. Einerseits aufgrund der Revanche-Situation nach dem DRB-Pokal-Final vor bei den Damen. Auf der anderen Seite auch gemessen daran, wie die Saison einfach läuft. Bei Metzingen, die sind Fünfter, auch dank des Sieges jetzt. Bensheim-Auerbach auf der 8 mit einem Spiel mehr sogar als Metzing und 7 Punkte weniger. Also wäre vermessen, jetzt von dem Pflichterfolg zu sprechen natürlich, aber die Motivation war bei Metzing extrem hoch und unterm Strich ist es auch aufgegangen, das Ganze. Mit einem 32-31 am Ende, um das Ergebnis nochmal mitzunennen. Ich fand Katharina Panzer am eindrucksvollsten in der Partie, muss ich ganz ehrlich sagen, hat auch die meisten Treffer markiert vom linken Rückraum. Und 10 aus 14, starke Partie gemacht. Und letztendlich setzt sich Menzi durch, wobei sie das Tore-Duell knapp gewonnen. Also es war eigentlich relativ ausgeglichen, wie ich gerade sehe. Ich habe hier gerade mal die Statistiken aufgemacht. Da hast du Vanessa Fehr, die ja auch eine gute Runde gespielt hat im Pokal mit 28% bei Bensheim im Tor gehabt und Lea Schubbach mit 32% dann das Tore-Duell für sich entscheiden können. Damit knapper Sieg für Metzingen, für die Tussis, die so ein bisschen festigen ihren Tabellenplatz 5 und jetzt nur noch da, sage ich mal, mit Oldenburg in der Konkurrenz unterwegs sind, um den Platz 5, beziehungsweise sogar nur noch einen Punkt Rückstand haben auf Blomberg, Blomberg-Lippe. Die haben am Wochenende aber, man kann sagen, Pflichtaufgabe erfüllt, Sebastian.
Ja, kann man schon sagen. Also ich möchte noch kurz erwähnt haben, auf jeden Fall, dass Lea Schubbach schon so die Matchwinnerin gewesen ist, kam hier rein kurz vor Ende der ersten Halbzeit und hat dann eine ganz wichtige Rolle eingenommen, um diesen Sieg dann auch festzumachen, wirklich tolle Paraden gezeigt. Und wenn du schon Blomberg erwähnt, müssen wir natürlich drüber reden. Gewinnt mit 37-31 bei der Sportunion Neckarsulm. Die weiter natürlich auf Punkte warten müssen. Ist es nicht unbedingt der Gegner, den du gewinnen musst in diesem Jahr, natürlich klar. Also da, klar, Martin mit sich die Ambition, sie zu bezwingen, aber aufgrund der aktuellen Lage ist es schon einfach so, dass sie einfach nicht in der Form sind. Und auch wenn ich es mir angucke, kriegst du halt 6 Paraden von deinen Torhüterinnen. Also da wird es dann auch einfach ganz, ganz schwierig, dann auch da mitzuhalten. Und ich meine, wenn du jetzt guckst auf die Tabelle, ist es immer noch schwierig. Sie sind immer noch 2 Punkte zurück hinter Halle, die gewonnen haben. Das macht es natürlich nicht nochmal einfacher. Also Neckarsulm muss weiter bangen, zittern, kämpfen.
Ja, da sind alle Effekte, die man versucht hat einzustreuen während der Saison.
Zumal es auch nicht leichter wird, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Buxtehude muss jetzt daheim gegen Buxtehude, dann musst du zum Thüringer HC. Ach, das ist jetzt auch nicht die einfachsten Aufgaben. Und dann noch Metzing daheim. Also, das ist jetzt wirklich schwere Kost für die Neckarsulmerinnen. Da müssen die gucken, dass sie den Kopf irgendwie oben halten, damit sie im Endspurt irgendwie Punkte sammeln können und dann hoffen, dass der Abstand nicht zu groß wird.
Dass es dann vielleicht doch noch was werden kann mit dem direkten Klassenerhalt. Ansonsten Stand jetzt sieht sehr verdächtig nach Relegation aus. Platz 13, Platz 14, da, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, kann man sich wohl spätestens nach dem Spieltag jetzt drauf einschießen, dass es die Waiblingerinnen erwischen könnte, höchstwahrscheinlich. Die haben das Do-or-Die-Spiel, kann man fast schon sagen, verloren gegen Halle Neustadt, die wiederum richtige Big Points natürlich sammeln gegen den direkten Abstiegskonkurrenten unterm Strich mit 30-27 gewinnen, sich damit wieder auch 2 Punkte vor Neckarsulm schieben, Halle damit auf Platz 12, ein Punkt hinter Zwickau, die haben 12 Zähler, Halle Neustadt 11-29 und eben Neckarsulm der Vollständigkeit halber aktuell 9-31 Punkte. Das ist nur ein Spiel, man muss dazu aber sagen, dass Neckarsulm mit minus 50 ungefähr das schlechtere Torverhältnis hat. Das heißt, es sind mindestens mal 2 Spiele, die Halle sozusagen Vorsprung hat, in Anführungszeichen, auf Neckarsulm. Das sieht Stand jetzt ganz gut aus, auch wenn noch viel zu gehen ist. Das Wichtigste war erstmal jetzt der Zweier gegen Waiblingen, die mit 2 Punkten weiterhin am Tabellenende sind. Und ja, wir sagen es die ganze Saison schon. Ich glaube, das ist den Lebenslauf für die Mädels extrem cool. Und ich hoffe auch, sie konnten das und können das nach wie vor irgendwie genießen. Es sieht ganz danach aus, als ob das Wunder in Anführungszeichen ausbleibt. So ehrlich müssen wir sein.
Ja, und vor allen Dingen, wir müssen auch ganz ehrlich sein, irgendwann musst du mal das Tor treffen. Also diese, was die vorne verwerfen, das geht auf keine Kuhhaut, ganz ehrlich.
Ist das Qualität oder ist das Nervosität aufgrund der Liga? Weil das
also ich glaube, irgendwann müssen wir über Qualität reden. Weil natürlich, klar, du bist nervös und du bist vielleicht auch nicht gewohnt und so, aber wir sehen jetzt 20 Spiele innerhalb der Saison. Irgendwann musst du mal den sagen, okay, wir müssen jetzt mal den nächsten Schritt gehen. Wir müssen mehr an der Konzentrationsarbeiten. Ich denke, auch Thomas Zeitz macht mit Sicherheit auch viel. So schätze ich ihn zumindest ein, dass er da versucht, seine Mannschaft zu stützen. Aber irgendwann musst du einfach diesen scheiß Ball ins Tor werfen. Es kann nicht sein, dass du schon wieder unter 50% bist in einem Spiel, wo es für dich um die entscheidende Chance vielleicht nochmal geht, in diesen Abstiegskampf einzugreifen, um nicht direkt abzusteigen. Und du wirst 23 Buden. Also, dann ist vielleicht wirklich irgendwann die Frage, ob es wirklich genug Qualität im Kader ist. Nichts gegen die jungen Spielerinnen, da sind viele junge Spielerinnen mit dabei, die vielleicht noch Erfahrung brauchen, aber dann bist du halt einfach nur eine Zweitligamannschaft, dann ist es halt einfach so. Und das ist auch nicht schlimm. Es gibt Zweitligamannschaften und so, aber.
Okay, also das ist ja, ne?
Es ist halt einfach so, dass wenn du dann, es gibt halt einfach Spieler, die haben halt die Qualität für die erste Klasse, der erste Liga, einige vielleicht wachsen davon noch rein, aber insgesamt reicht es halt einfach nicht, um da zu bestehen.
Das sind auch die Umstände, ne? Also, wie gesagt, Studentinnen am Start, die alle den...
Kein Selbstvertrauen natürlich auch.
Überhaupt, ne? Und die auch in ihrem Leben links und rechts ganz andere Probleme haben, wo Handball wirklich nur ein Hobby ist. Und allein die Leistung da abzureißen, erstklassig zu spielen, ist unfassbar, diese Erfahrung mitzunehmen, das mal machen zu dürfen, gegen Champions-Ligisten, gegen Bietigheim zu spielen, gegen den DHC zu spielen, gegen den BVB zu spielen, diese Erfahrung mitzunehmen und zu sammeln, dazu noch Job, Privatleben, alles drum und dran, das ist gar nicht die Frage, das ist, ne, das ist irgendwo, muss ich das aber auch bemerkbar machen, gewisse Qualitätsunterschiede in der kompletten auch Professionalisierungsstruktur ringsrum im Verein, dass es einfach Unterschiede gibt zwischen Waiblingen und dem Rest der Liga oder zum Beispiel auch in der nächsten Partie war es ja genauso deutlich. BVB gegen Sachsen-Zwickau, 35-28 für Borussia Dortmund. Die Strukturen in Zwickau sind natürlich professionell. Es ist ein etablierter Erstligist, der jetzt nicht das erste Jahr in der ersten Liga unterwegs ist. Die stehen bei 12 Zählern auf Platz 11. Auch da das Ziel ganz klar Klassenerhalt. Da sind sie aktuell in einer guten Richtung unterwegs mit 3 Punkten Front vom Relegationsplatz. Dortmund kannst du verlieren. Dortmund ihrerseits auch noch natürlich extrem angezündet nach wie vor, weil die Saison in der Liga nicht so läuft, wie man sich das ausgemalt hat. Davon gehe ich ganz stark aus, haben wir auch schon oft besprochen. Wenn du halt 27-11 Zähler hast, 5 Pleiten, ein Remis, das ist nicht der BVB-Anspruch. Aber natürlich beim Vereinsnamen Borussia Dortmund wissen wir auch, um das aufzugreifen von gerade die Thematik, dass da eine ganz andere Wucht im Hintergrund steckt und steht. Verdienter Sieg 35-28 vom BVB, Sebastian.
Ja, definitiv. Also ich meine, das hat mich ein bisschen schwer getan, fand ich auch offensiv, aber man hat einige Chancen liegen gelassen. Ich meine, Nele Kruske wieder ein tolles Spiel gehabt, finde ich sowieso ein toller Torhüterin. Also für mich auch jemand, die sich eigentlich auch schon mal für ein bisschen mehr auch empfehlen könnte, auch für einen größeren Verein eigentlich prinzipiell, weil sie wirklich auch letztes Jahr und dieses Jahr auch wieder wirklich tolle Leistung hat. Ab und an nicht ganz so hundertprozentig konstant, aber trotzdem ist immer für solche Highlight-Spiele einfach gut und sie hat wirklich alles gegeben, um ihr Team mit drin zu halten, aber wenn du halt vorne dein Tor halt nicht machst, ist wie bei Weibling, dann wird es halt einfach schwer, in dieser Liga zu gewinnen und das ist einfach, ist leider einfach so, muss man leider so konstatieren, dass man einfach dann natürlich einfach nicht mit Dortmund mithalten kann. Das ist einfach, ist nicht schlimm, es ist so, einfach Dortmund ist und es gibt einfach ein paar Teams, die einfach gewisse, über eine gewisse Mannschaft schweben in dieser Liga. Das ist einfach so, muss man einfach akzeptieren. Was ich aber da viel spannender fand, war dieses Duell auf Augenhöhe, was wir gesehen haben zwischen Oldenburg und Buxtehude. Das ist natürlich so ein bisschen untergegangen, weil es halt sonntags lief, ne? 16:30 natürlich auch voll zu der Zeit, wo ja so diese Ende vom Pokalfinal vor so ein bisschen halt mit lief, aber auch da, toller Defensivhandball, 10-9 zur Halbzeit. Sieht man auch sehr, sehr selten im modernen Handball allgemein. Zwei tolle Torhüterleistungen auf beiden Seiten, haben überragend pariert. Sowohl Nele Reese auf der einen Seite als auch Maria Andresen auf der anderen. Und am Ende ist es dann wirklich so ein bisschen dieses kleine Abgezocktheit mehr, diesen kleinen Zwischenspurt, den Oldenburg in der zweiten Halbzeit gehabt hat, um sich so ein bisschen abzusetzen. Und hätte aber auch genauso gut in die andere Richtung kippen können.
Hätte kippen können, du hast das Thema schon angesprochen. Das sind dann vielleicht auch die zwei Paraden mehr, die Nele Reese hat auf Oldenburger Seite. im Vergleich zu Marie Andresen auf Seiten von Buxtehude. So geht es 25-22 aus. Spektakel pur. Nicht so spannend war es in den anderen beiden Partien, die wir noch besprechen müssen vom Wochenende. Das war einerseits noch ein Samstagsspiel, THC gegen die Bad Wildung Vipers, was man hätte auch ein bisschen vielleicht knapper erwarten können. Aber der THC unterm Strich souverän gelöst das Ganze gegen die Vipers. 33-26 am Ende. THC, stabile Saison, sehr gut unterwegs, 35-3 Punkte, aktuell auf Platz 2. Der wird es auch werden, wenn da nichts ganz Wildes mehr passiert, da vorne mit Bietigheim. Denn die Rollen in dem Spiel gegen Bayer Leverkusen, 46 Mal rollen die. Klar, kassieren auch 33, muss man sagen. Ne? Die Leverkusenerin vorne jetzt wirklich respektabel. Spricht aber auch dafür, dass natürlich, sage ich mal, Bietigheim da gesagt hat, weißt du was, wir können hinten ein bisschen offener lassen und ein bisschen mehr angreifen lassen, wenn wir die einfach komplett überfahren und vorne einfach fast 50 Dinger werfen wieder, dann ist es uns auch egal, wenn die 33 Treffer machen. Sonst hätte ich gesagt, Mensch, 33 Gegentreffer, Bietigheim, okay. Aber wenn du 46 machst, Sebastian, naja, dann machst du halt 46.
Und soll man sagen, eigentlich was noch viel erstaunlicher ist, ist, wenn wir uns angucken, wie viele Paraden Leverkusen hatte. Ja, das sind 12 Paraden.
12 sogar, du hast recht, 12 Paraden.
Das hätte also wie die Randa Nasser mit 11 Paraden beste Torhüterin gewesen, aber wenn du halt anschaust, das Offensivspiel der Leverkusenerin war so fehleranfällig. 22 technische Fehler. Die haben so viel den Ball weggeworfen, dass natürlich, müssen wir auch ehrlich sagen, bei Bietigheim, die spielen so ein Tempo, die überlaufen nicht einfach. Das ist denen egal. Die laufen nicht in Grund und Boden und das machen die egal, ob es die erste Garde ist oder die zweite Garde. Die laufen nicht einfach kaputt. Machst du Fehler, werden das eiskalt bestraft. Das haben die im Pokalfinale gemacht, haben sie da wieder so brutal gemacht. 61 Angriffe, das heißt einen Angriff pro Minute hatten die. Einen Angriff pro Minute. Nur mal nochmal die Zunge zergehen lassen. Noch ein bisschen mehr sogar noch, weil es 61 sind und nur 16 Minuten Spielzeit. Brutal. Also, und das Geile ist jetzt, Mittwoch, 19 Uhr, alle Handballfans ganz fett im Kalender eintragen. Stoppspiel HBF, Thüringen gegen Bietigheim. Wenn Thüringen gewinnt, dann wird das nochmal spannend an der Spitze. Das ist nur noch ein Punkt Unterschied. Und wer weiß, vielleicht kriegt dann Bietigheim diesen Knacks nochmal.
So, Wettquoten könnt ihr euch dann abholen bei Sebastian Mühlenhof.
Also ich setze mal eiskalt auf Thüringen. Ich
setz mal, wir rufen dich auf, aber setz jemand einen Zwanni auf Thüringen. Ja.
Zumal Bietigheim danach in der Woche danach auch noch gegen Dortmund muss. Das wäre natürlich auch nochmal wieder spannend, ne?
Weißt du mal so? Ey, das wäre schon geil. Wie gesagt, Qualität, alles cool, alles verdient, überragend, Gottes Willen. Aber ich habe schon so oft gesagt, gib mir was, mit dem ich nicht rechne, Mann.
Und das wäre halt genau so ein Ding, womit wir einfach nicht rechnen. Also mich würde es freuen, da wird es noch ein bisschen Spannung reingeben. Wenn Bietigheim gewinnt, was durchaus möglich ist, dann ist halt die Meisterschaft entschieden. Aber gut, wer weiß, vielleicht wirklich Thüringen nochmal mit ein bisschen Schwung, mit ein bisschen Elan rein und dann, ich meine, die Motivation bei denen ist definitiv da. Und dann schauen wir mal, was es am Ende geben wird. Wir sind am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Viel Männerhandball in diesem Fall, aber das ist einfach so nach diesem unglaublichen Pokalturnier. Dürft ihr uns gerne schreiben, eure Meinung mitteilen. Facebook, Twitter, Instagram, habt die Möglichkeit, uns mit Anwurf zu finden, dem Handle jeweils dort. Dürft uns aber auch gerne Rezensionen dann lassen bei Spotify und iTunes, gerne 5 Sterne, aber gerne Kreativity Kick. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Und dann unbedingt diese Woche unseren Channel weiter im Auge behalten, denn ich kann schon mal so viel verraten, wir haben noch ein Interview parat und haben wieder mit einem Medium gesprochen. Mehr sage ich mal dazu nicht. Ihr dürft gerne mal so ein bisschen überlegen, was könnte das eventuell sein. Deswegen hört ihr mich diese Woche wieder, uns in der regulären Ausgabe der nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handball Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball Talk auf meinsportpodcast.de.